SRF 1.
.30 Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Der mutmaßliche Attentäter von Manchester war dem britischen Geheimdienst bekannt und konnte trotzdem töten. Taiwan erlaubt die gleichgeschlechtliche Ehe. Es ist eine Premiere in Asien. Der Immobilienmilliardär beim Papst der Armen, Franziskus, empfängt US-Präsident Trump in seiner privaten Bibliothek. Sauber ist anders. Züge, Busse, Trams in der Schweiz. Und 10 Jahre Bulgarien und Rumänien in der EU. Eine oder keine Erfolgsgeschichte. Wir haben die beiden Botschafter bei uns im Tagesgespräch um 1. Rendezvous am Mittag mit Simon Loy. Schön, dass Sie da sind. Der Mann, der vorgestern 22 Menschen mit sich in den Tod riss in Manchester, war dem britischen Geheimdienst bekannt. Das sagte Innenministerin Amber Rudd am Vormittag dem Nachrichtensender Sky News. Und bekannt, ihr soll kurz vor dem Attentat nach Libyen gereist sein. Ich bin jetzt verbunden mit Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot. Eben, der Geheimdienst kannte den Attentäter und trotzdem konnte der Mann den Anschlag verüben. Wieso?
Ich glaube, er wurde nicht als akutes Risiko eingestuft, sondern gehörte zu einer riesigen Gruppe im Graubereich. Das sind Tausende, die man unmöglich 24 Stunden lang überwachen kann. Jetzt gilt die Fahndung den möglichen Hintermännern. Dieselbe Innenministerin Amber Rudd sagte im gleichen Interview, sie halte es für wahrscheinlich, dass er nicht allein gehandelt habe, dass es also Hintermänner gebe. Heute Morgen wurden 3 zusätzliche Verhaftungen in Manchester vorgenommen. Ich sage zusätzlich, weil ja gestern schon eine Verhaftung stattgefunden hatte. Das stellte sich dann heraus, das war der Bruder des Attentäters. Also hier tut sich viel, um eben ein mögliches Umfeld auszuloten. Sie haben Libyen erwähnt. Die Eltern des Attentäters sind offenbar vor seiner Geburt aus Libyen geflohen. Sie waren Regimegegner des Diktators Gaddafi und zwar auch wieder offenbar mit einer islamistischen Gruppe in jenen Zeiten verbandelt. Und das könnten Kontakte ergeben.
Es handelt sich beim Attentat ja auch wieder offenbar um IS-Terror, hat also eine internationale Dimension. Wissen wir etwas über den nachrichtendienstlichen Austausch über die Landesgrenzen hinweg?
Fast zu viel, Herr Loy. Der britische Geheimdienst, das Fahndungsteam war eher empört gestern Nachmittag, als amerikanische Medien den Namen des Attentäters herausposaunten. Sie hatten dies aus amerikanischen Regierungsquellen. Und obwohl die britische Polizei den britischen Medien, den Weltmedien sehr deutlich sagte, wir wissen, wer es ist, aber wir halten das vorläufig noch geheim, um eben mögliche Hintermänner nicht vorzuwarnen. Das hat nicht geklappt. Heute Morgen plauderte der französische Innenminister Gérard Collomb mit französischen Journalisten und sagte, ja, der Attentäter sei sicher in Syrien gewesen und seine Verbindungen zu IS seien erwiesen. Und als er gefragt wurde, woher er das habe, sagte er, ach, das sind meine britischen Kollegen. Das alles ist eigentlich nicht so im Drehbuch vorgesehen. Und zufälligerweise hat gestern der spanische Außenminister gefordert, die EU-Staaten sollten ihre nachrichtendienstliche Erkenntnisse besser austauschen im Kampf gegen den Terror. Das wäre natürlich wünschenswert, aber nur, wenn die Angaben diskreter behandelt werden, als das hier im Falle Manchester geschehen ist.
Über Nacht ist die Alarmstufe auf den höchsten Stand erhöht worden im Land. Das Militär unterstützt jetzt die Polizei. Martin Aliot, der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan, hat dies heute Morgen bestätigt. Hören wir da kurz rein.
What I'd say to Londoners and visitors is you will see additional police officers on our streets. You will see additional armed officers on our streets. You may see military personnel. The key thing is to be calm and to be vigilant. Carry on as normal. If there's anything at all you see that's suspicious, please make sure you report it to the police.
Sadiq Khan fordert hier die Bürger zur Wachsamkeit aus, auch die Polizei bei jedem Unwohlsein zu informieren und sich nicht zu beunruhigen, wenn sie in diesen Tagen eben sowohl mehr bewaffnete Polizisten auf den Straßen sehen, als auch Militär. Das ist ungewöhnlich. Etwa 800 Truppen sind nun im Einsatz, um die Polizei zu entlasten. Konkret, sie bewachen Buckingham Palace, wo heute Morgen die rituelle Wachablösung, die bei Touristen so beliebt ist, abgesagt wurde, suspendiert wurde. Aber auch das Parlamentsgebäude, den Palace of Westminster, Botschaften, Bahnhöfe, Downing Street, Regierungszentrum und so weiter, um eben Polizisten zu entlasten, die vermehrt auch von bewaffneten Polizeikollegen auf Patrouille begleitet werden. Das alles ist zum Teil auch nötig, weil die Polizeibudgets seit 7 Jahren gekürzt werden, zum Teil dramatisch. Das heißt, um auf den Anfang zurückzukommen, so wie man eben mutmaßliche Terroristen nicht 24 Stunden lang überwachen kann, so ist auch das komplette Sicherheitsnetz nicht mehr verfügbar.
Martin Aliot ist unser Mann für Großbritannien. Danke für diese brandaktuellen Informationen. Und damit zum zweiten Top-Thema des Tages. Für Asien ist es eine Premiere. In Taiwan dürfen Homosexuelle künftig heiraten. Das hat das Verfassungsgericht entschieden. Aus Shanghai, Martin Aldrovandi.
Homosexuelle Paare von der Ehe auszuschließen, würde die taiwanische Verfassung verletzen, begründen die Richter ihr Urteil. Sie geben der Politik nun 2 Jahre Zeit, das Ehegesetz so anzupassen, dass auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen. Die Freude bei den taiwanischen Aktivistinnen und Aktivisten ist groß. Haben sie sich doch während Jahren über Gerichte und mit Gesetzesentwürfen für die Homo-Ehe eingesetzt. Sie stießen jedoch auf heftigen Widerstand, vor allem von christlichen Gruppen, die die Zukunft der taiwanischen Familie in Gefahr sehen. So protestierten in den vergangenen Jahren mehrere hunderttausend Menschen dagegen, dass Homosexuelle heiraten dürfen. In Umfragen spricht sich inzwischen aber eine Mehrheit der Bevölkerung für die Homo-Ehe aus. Sie war auch ein Wahlversprechen von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen. Aktivisten versprechen sich vom heutigen Urteil zudem auch eine Signalwirkung weit über Taiwan hinaus. Denn derzeit können homosexuelle Paare nirgendwo in Asien heiraten.
Und nun weitere Nachrichten in der Übersicht mit Fabian Schlupp.
200 Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren nehmen jedes Jahr an der Jugendsession teil. Der Bundesrat hat sich nun dagegen ausgesprochen, dass deren Beschlüsse mehr Gewicht erhalten. Die Jugendsession soll das politische Engagement junger Menschen fördern. Sie kann Petitionen beschließen, die anschließend im Parlament behandelt werden. Von den bisher 123 Petitionen aus Jugendsessionen hat das Parlament bisher 15 als Postulate übernommen. Zu wenig fand der Nationalrat und beauftragte den Bundesrat, Maßnahmen zur Stärkung des Jugendparlaments zu prüfen. Dieser stellt nun fest, die bisherigen politischen Instrumente seien ausreichend. Mehr Kompetenzen lehnt er ab, aus verfassungsrechtlichen Gründen. Autovermieter müssen Verkehrsbußen nicht bezahlen, wenn die Polizei die Schuldigen nicht belangen kann, das sagt das Bundesgericht. Die Polizei von Appenzell-Ausserrhoden hatte eine Amerikanerin mit einem Mietauto außerorts mit 96 km pro Stunde gemessen. Da ein Strafverfahren wegen 240 Franken Buße gegen eine Person in den USA unverhältnismäßig ist, hat die Polizei die Buße an die Autovermietung geschickt. Das gehe so nicht, urteilt nun das Bundesgericht. Zwar dürfe der Autohalter gebüßt werden, wenn der Fahrer oder die Fahrerin nicht ermittelt werden könne, aber in diesem Fall sei ja die Fahrerin bekannt gewesen. Der Kanton Bern beendet vorzeitig ein Pilotprogramm zur Früherkennung von Brustkrebs. Er hat den Leistungsvertrag mit der Krebsliga auf Ende Jahr gekündigt. Bei dem Projekt wurden Frauen über 50 zu einer sogenannten Mammographie eingeladen. Jede vierte Frau hat teilgenommen. Das ist dem Kanton zu wenig. Der Kanton Bern will das Projekt nun analysieren und auf Anfang 2018 neu organisieren, heißt es in einer Mitteilung. Die Bernische Krebsliga schreibt, man wolle sich nach Möglichkeiten an einem Nachfolgeprojekt beteiligen. Die französische Polizei hat 7 Personen festgenommen, die verdächtigt werden, letzte Nacht in der Nähe von Nyon in der Waadt einen Geldtransporter überfallen und eine Millionenbeute gemacht zu haben. Die waadtländische Polizei bestätigte entsprechende Berichte. 7 Personen seien festgenommen worden. Die Beute, Bargeld und Edelsteine im Wert von 40 bis 45 Millionen Franken, sei ebenfalls sichergestellt worden. Die Täter haben laut der Polizei den Geldtransporter gezwungen, ihnen letzte Nacht auf der Autobahn über die Grenze nach Frankreich zu folgen. Dort hätten sie das Fahrzeug gesprengt und seien mit der Beute geflohen. Die französische Polizei soll weiterhin ohne richterlichen Beschluss Hausdurchsuchungen durchführen können und Personen festhalten. Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron will den Ausnahmezustand verlängern bis zum 1. November. Darüber soll nun das Parlament abstimmen. Aktuell gilt der Ausnahmezustand bis zum 15. Juli. Das Wetter heute und morgen scheint teilweise die Sonne. Im westlichen Mittelland ist es sogar oft sonnig. Zudem bleibt es vielerorts trocken. Nur im Osten kann es von heute Abend bis morgen Vormittag gebietsweise etwas regnen. Die Temperaturen erreichen im Norden 21 bis 24 Grad, im Süden bis 30 Grad.
US-Präsident Trump und Papst Franziskus. Schon im Vorfeld von Trumps Wahl waren die beiden aneinander geraten wegen des geplanten Mauerbaus zu Mexiko. Darum war lange nicht klar, ob es heute zu einem Treffen in Rom kommen würde. Doch es ist dazu gekommen. Am Morgen traf Trump im Vatikan ein, Papst Franziskus hatte ihn zu einer Privataudienz empfangen. Nach 27 Minuten war fertig. Franco Battel weiß mehr.
Unchristlich sei es, anstatt Brücken nur Mauern zu bauen. Das waren klare, undiplomatische Worte, die Papst Franziskus an Donald Trump richtete, als dieser noch Präsidentschaftskandidat war. Der Papst kritisierte damals die Pläne Trumps an der Grenze zu Mexiko, die Mauer weiter auszubauen. Heute Morgen aber ging es christlich her und zu im Vatikan. Da war der Händedruck vor den Kameras. Präsident Trump lächelte lange, Papst Franziskus dagegen nur kurz. Dann schlossen sich die schweren Türen, hinter denen sich die beiden unterhielten. Was im Detail zur Sprache kam, wissen wir nicht. Doch nachdem sich die Türen wieder öffneten, tauschten die beiden vor laufenden Kameras Geschenke aus. Und zumindest jene des Papstes lassen Rückschlüsse auch auf die Inhalte zu. Der Papst überreichte dem US-Präsidenten seine gedruckte Botschaft zum diesjährigen Friedenstag und seine sogenannte grüne Enzyklika, das heißt die päpstlichen Reflexionen zum Umweltschutz. Kurz vor Mittag teilte der Vatikan dann mit, beim Gespräch hätten der Papst und der US-Präsident auch über die Migration gesprochen. Themen, zwischen denen der Papst enge Verbindungen sieht, zum Beispiel zwischen dem Klimawandel und der Migration, wenn Dürren in Zentralamerika oder in Afrika Millionen dazu bringen, in die USA oder nach Europa zu fliehen. Der Vatikan teilte ebenfalls mit, dass die grüne Enzyklika jeder Staatschef erhalte, der auf Besuch komme, was heißt, dass das einzige wirklich persönliche Geschenk des Papstes an Trump seine Friedensschrift war. Ein Thema, das der Papst offenbar als so wichtig erachtet, dass er Trump dazu seine Gedanken mit auf den Weg gab. Papst Franziskus und Präsident Trump, die Gegensätze könnten größer kaum sein. Auf der einen Seite der Papst, der zum Beispiel vor Ostern stets ein Römer Gefängnis aufsucht, um dort Gefangenen als Zeichen der Demut die Füße zu waschen. Auf der anderen Seite der US-Präsident, ein Verfechter der Todesstrafe. Am Anfang der heutigen Begegnung stand das «Welcome», mit dem der Papst den US-Präsidenten empfing. Nachher sprach der Papst aber nur noch Spanisch. Die beiden brauchten also einen Übersetzer. Die schwere Tür blieb während exakt 27 Minuten geschlossen, ein paar Minuten weniger als im Programm eigentlich vorgesehen. Trump sagte beim Hinausgehen, er werde das, was der Papst ihm gesagt habe, nie vergessen.
Sie hören Rendezvous 12.44 Uhr. Und so geht's weiter bei uns bis um 13 Uhr. Pünktlich, aber schmuddelig, der öffentliche Verkehr in der Schweiz. Schweizer Juden. Wer schützt uns? Unser neues Idol. Die russische Jugend feiert Oppositionspolitiker Nawalny und entdeckt die Politik. Der Zug ist zu spät, das Abteil voller Abfall und dreckig. Immer wieder hört man diese Kritik. Stimmt sie aber auch? Wie pünktlich und sauber sind unsere Züge und Trams? Wir haben uns umgehört.
Es gibt Züge, die okay sind und dann braucht man halt wieder mal einen, der wirklich ein bisschen alles rumliegt.
Ja, WC ist immer eine sensible Angelegenheit, also das ist sicher ein Problemfall.
Wochenende ist manchmal ein bisschen prekär, vielleicht so Sonntagmorgen früh. Ist nicht ganz so super.
Nein, also ich finde, dass die Züge sind immer blitzsauber. Ich bin aus Deutschland anders gewohnt, muss man vielleicht mal relativieren, ne?
Ein durchzogenes Bild also. Das Bundesamt für Verkehr wollte es genauer wissen und hat erstmals im ganzen Land Testpersonen in Züge, Busse und Trams geschickt. Inkognito. Das Fazit der Tester: Der öffentliche Verkehr in der Schweiz ist pünktlich und zuverlässig. Nur nicht so sauber. Was heißt das nun? Droht bald ein Trink- und Essverbot in S-Bahn und Trams? Ivan Santoro.
Vielleicht ist die Rentnerin mit dem Buch in der Hand im Abteil neben Ihnen nicht unterwegs, um ihr Enkelkind zu besuchen, sondern in geheimer Mission für den Bund. Rund 60 solcher Testpersonen nämlich setzt der Bund ein, um die Qualität im Regionalverkehr zu messen. Beim Zürcher Verkehrsverbund, zu dem auch das SBB-S-Bahn-Netz in der Grossregion Zürich gehört, nimmt man die Resultate des Bundes zur Kenntnis. ZVV-Sprecherin Manuela Engeli.
Für uns ist aber maßgebend, was die Kunden in der Kundenbefragung angeben. Wir nehmen das als Maß für den ÖV im Kanton Zürich.
Und auch bei der SBB setzt man lieber auf die eigene Kundenbefragung. SBB-Sprecher Reto Scherli ist dann auch erstaunt, dass die Züge der SBB nicht so sauber sein sollen. Man mache andere Erfahrungen.
Im vergangenen Jahr und über diesen Zeitraum wurden diese Messungen ja auch gemacht, haben wir uns bei der Sauberkeit markant verbessern können. Wir haben im vergangenen Jahr gute Noten von den Fahrgästen gekriegt für die Sauberkeit in den Bahnhöfen und Zügen.
Die Resultate des Qualitätsmesssystems des Bundes sind nicht explizit auf Regionen oder Verkehrsbetriebe aufgeschlüsselt. Trotzdem nimmt man sich die Ergebnisse bei der BLS zu Herzen. Beim zweitgrößten Schweizer Bahnbetreiber ist man laut Sprecher Stefan Dauner permanent bestrebt, die Züge sauber zu halten.
Es ist ein Fakt, dass die Sauberkeit ein Thema ist und wo wir auch wirklich besser werden wollen, unbedingt.
In Basel glaubt man zu wissen, wie man die Fahrzeuge sauber hält. Denn am Rhein kennt man seit 13 Jahren ein absolutes Trink- und Essverbot in Trams und Bussen. In den grünen Basler Drämli allerdings sind die ÖV-Tester des Bundes nicht unterwegs. Nur bei überregionalen Bussen und Zügen. Zum Beispiel in den Schaffhauser Überlandbussen. Sprecher Christian Warenberger beeindrucken die Resultate aber nicht.
Also betreffend Sauberkeit fühlen wir uns nicht so wahnsinnig betroffen. Wir kennen seit langer Zeit ein Ess- und Trinkverbot in unseren Bussen. Und wir stellen eigentlich fest, dass das auch bei uns in Regionalbussen eigentlich besser aussieht wie im Rest der Schweiz.
Sowohl in Schaffhausen wie auch in Basel ist man überzeugt, ein Ess- und Trinkverbot im ÖV ist das beste Mittel, um die Fahrzeuge sauber zu halten. Während man bei der BLS darüber auch schon diskutiert, die Idee aber wieder verworfen hat, ist bei der SBB ein Trink- und Essverbot auch auf Kurzstrecken tabu.
Nicht nur in den Fernverkehrszügen, wo wir selber Speisewagen und Minibars haben, auch in den Regionalverkehrszügen hat es sich etabliert, dass sich die Kundinnen und Kunden unterwegs verpflegen. Das ist kein Thema,
sagt Reto Scherli. Beim Bundesamt für Verkehr will man den Verkehrsbetrieben diesbezüglich keine Vorschriften machen. Aber künftig soll genau aufgezeigt werden, wo und welche Züge am pünktlichsten und auch am saubersten sind. So könnten sich die Verkehrsbetriebe untereinander vergleichen, heißt es beim BAV. Sollte dann die Sauberkeit immer noch ein Problem sein, dann könnte sich der eine oder andere Verkehrsbetrieb ein Ess- und Trinkverbot vielleicht doch noch einmal überlegen.
Die Terroranschläge auf jüdische Einrichtungen in den vergangenen Jahren, etwa in Paris und Kopenhagen, haben auch die Juden hierzulande aufgeschreckt. Die Angst ist groß, dass Synagogen, jüdische Schulen oder Gemeindezentren Ziel von Terroranschlägen und Gewalttaten werden könnten. Die Sicherheit ist heute Abend auch das große Thema an der Delegiertenversammlung des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes. Klar ist für die Schweizer Juden, von Politik und Behörden muss mehr Unterstützung kommen. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Die Berichte über Terroranschläge im Ausland gehen an den Schweizer Juden nicht spurlos vorbei. Das weiß Herbert Winter, der Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes, aus erster Hand.
Das Thema beschäftigt unsere Leute stark. Vor allem wenn irgendwo im Ausland eine Attacke geschehen ist gegen eine jüdische Institution, sei es eine Schule, eine Synagoge, ein Museum, dann sind unsere Leute sehr, sehr, sehr besorgt.
Mit ihren Sorgen fühlen sich viele Schweizer Juden alleingelassen, während in zahlreichen anderen europäischen Ländern Polizisten und Soldaten die jüdischen Einrichtungen bewachen, ist in der Schweiz die jüdische Gemeinschaft größtenteils selber für den Schutz von Synagogen und Gemeindezentren verantwortlich, was jährliche Kosten von mehreren Millionen Franken zur Folge hat. Darauf haben jüdische Organisationen in letzter Zeit immer wieder hingewiesen. Jetzt ist aber Bewegung in diese Diskussion gekommen. Und Herbert Winter freut sich über die neuen Signale aus Bundesbern.
Der Bund hat jetzt doch eine Wendung gemacht und hat eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Und das ist ein großer Fortschritt.
Konkret wird der Sicherheitsverbund Schweiz, der mit Bundesbehörden, Kantonen, Gemeinden und Religionsgemeinschaften vernetzt ist, prüfen, wie der Staat die jüdischen Gemeinden besser unterstützen kann. Denkbar wäre etwa, dass der Staat einen Teil der anfallenden Sicherheitskosten übernimmt oder dass die Polizei vermehrt Synagogen und jüdische Schulen bewacht. Die Vertreter der Schweizer Juden begrüßen diese Entwicklung und hoffen, dass bald auch erste Massnahmen umgesetzt werden. Sicherheitsmaßnahmen sind wichtig, aber im Kampf gegen den islamistisch motivierten Terrorismus nicht ausreichend, sagt Pinchas Goldschmidt, der Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz. Dabei sei es wichtig, zwischen Islam und Islamismus zu unterscheiden.
Das Problem ist Extremismus. Islam ist eine Weltreligion wie alle anderen, das Christentum, das Judentum. Und wir müssen den Radikalismus einfach bekämpfen. Und nicht in den Islam.
Goldschmidt, der in der Schweiz aufgewachsen ist und heute als Oberrabbiner in Moskau tätig ist, wird heute auch zu den Delegierten des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes sprechen. Um den Radikalismus zu bekämpfen, brauche es zum Beispiel eine bessere Ausbildung von islamischen Geistlichen in Europa und es müsse transparenter sein, wer die Moscheen finanziere. Doch statt solche Maßnahmen zu ergreifen, agiere die Politik in vielen europäischen Ländern heute populistisch und stemple die Muslime zu Sündenböcken, kritisiert Pinchas Goldschmidt. So komme man nicht weiter.
Also ich glaube nicht, dass ein Minarettenverbot oder ein Burka-Verbot oder ein Halal- oder Kascher-Fleischverbot wird sogar einen Terrorakt stoppen.
Wichtig sei vielmehr der Dialog mit dem Islam, sagt der jüdisch-orthodoxe Rabbiner. Goldschmidt betont in diesem Zusammenhang, die Muslime seien wichtige Verbündete im Kampf gegen den Terror, denn sie litten unter dem radikalen Islamismus selber am meisten.
Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios in 7 Minuten 13 Uhr. Die Jugend in Russland futtiert sich um Politik. Das war einmal. Heute sieht es anders aus. Und davon profitiert Oppositionspolitiker Alexei Nawalny. Er scheint bei der YouTube-Generation einen Nerv zu treffen. Zehntausende sind nämlich bereit, Nawalny bei seinem Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl vom kommenden Jahr zu helfen. Russland-Korrespondent David Nauer hat junge Nawalny-Fans in St. Petersburg getroffen.
Eine lebendige Diskussion im Wahlkampfbüro von Alexei Nawalny in St. Petersburg. Der 40-jährige Oppositionspolitiker will im nächsten Jahr gegen Präsident Putin antreten. Noch ist unklar, ob er zur Wahl überhaupt zugelassen wird. Nawalny betreibt trotzdem schon Wahlkampf und der Erfolg ist gewaltig. Fast 100.000 Russinnen und Russen haben sich schon eingeschrieben als Kampagnenhelfer. Die meisten davon sind noch sehr jung, wie der 21-jährige Student Andrei.
Ich считаю, что Навальный это в первую очередь возможность изменить ситуацию в стране, чтобы
Es geht nicht um die Person von Navalny. Es geht darum, dass nicht immer die gleichen Leute an der Macht sind und Navalny ist der einzige, der derzeit die Chance hat, etwas zu verändern. Андрей ist nicht wie die meisten anderen Jungen hier freiwilliger Wahlkampfhelfer. Er arbeitet als Assistent der Kampagnenleiterin in St. Petersburg. Warum er sich für die Stelle beworben hat, erklärt er so:
Самое главное, что мне не нравится, это свобода слова и права человека, нарушение прав человека, отсутствие свободы слова.
Ich will nicht in einem solchen Land leben. Am schlimmsten finde ich, dass die Menschenrechte verletzt werden und wir keine Meinungsfreiheit haben. Auch gibt es fast keine Möglichkeit, sozial aufzusteigen. Für uns Junge ist es wahnsinnig schwierig, ein Leben, eine Karriere aufzubauen. Was Andrei schildert, sagen auch andere, die sich für Nawalny engagieren, die 23-jährige Alina etwa. Mir scheint, die jetzige Staatsmacht hat sich schon abgenutzt. Seit 17 Jahren sind Wladimir Putin und seine Leute an der Macht. Seit 17 Jahren sagen sie, das Leben werde besser und besser. Aber ich merke nichts davon. Da ist ja offensichtlich, dass etwas nicht stimmt. Alina hilft im St. Petersburger Büro mit, Nawalnys Ideen in sozialen Netzwerken zu verbreiten. Hier liegt auch einer der Schlüssel zu Nawalnys Erfolg bei den Jungen. Er spricht ihre Sprache und er benutzt ihre Kanäle. Bekannt geworden ist er mit Internetvideos, in denen er korrupte Machenschaften im Umfeld des Kreml anprangert. Inzwischen veröffentlicht Nawalny einmal pro Woche eine Videokolumne auf dem Online-Portal YouTube.
В Москве 20 часов 18 минут. Это означает, что в прямом эфире на канале Навальный Live.
Hier ist Alexei Nawalny, sagt er in diesem neuesten Video. Wenn ihr mir eine Frage stellen möchtet, schreibt mir auf Twitter. Später in der Sendung macht sich Nawalny über einen Kreml-nahen Oligarchen lustig. Das Programm ist populär. Rund 1 Million Mal werden die Videos jeweils angeklickt. Und Nawalny spricht nicht nur eine andere Sprache, nämlich die der Jungen, sondern er steht auch für andere Inhalte in der russischen Politik. Er strebt ein besseres Verhältnis zu Europa an, will die Justiz reformieren, vor allem aber in Russland wieder ein weltoffenes politisches System schaffen. Auch damit trifft er den Nerv der Jungen. Wahlkampfhelferin Alina. Ich teile die Ansichten von Nawalny. Wir sind eine ganz andere Generation als unsere Eltern. Wir schauen kein Fernsehen, schon gar nicht die staatlichen Programme. Wir informieren uns im Internet und wir reisen viel, auch im Ausland. Wir wissen, wie die Menschen dort leben. Für den Kreml sind die jungen Nawalny-Unterstützer ein Problem. Als der Oppositionelle Ende März zu landesweiten Demonstrationen aufrief, kamen Zehntausende Menschen, viele davon Schüler und Studenten. Die Behörden schlugen zurück. Über 1500 Personen wurden festgenommen. Die jungen Leute in St. Petersburg beeindruckt diese Repression allerdings nicht. Der 23-jährigen Alina ist sogar zum Lachen zumute, wenn sie auf das Thema zu sprechen kommt. Klar, es passiert immer wieder etwas. Vor einigen Wochen hat jemand versucht, unser Wahlkampfbüro anzuzünden. Sie können die verkohlte Tür immer noch besichtigen. Da drüben steht sie als Denkmal für unsere momentane Staatsmacht. Nein, Angst haben wir nicht.
Eine Reportage von David Nauer. Und zu Ihnen schalten wir jetzt. David Nauer in Moskau, 17 Jahre Putin. Das ist vielen Jungen in Russland zu viel. Sie wollen einen Machtwechsel. Was hat Sie denn genau aus der politischen Lethargie geholt?
Ich denke, das hat damit zu tun, dass in Russland wirklich eine ganz neue Generation heranwächst. Eine Generation, die eben nur Putin kennt als Präsident und die vor allem die Zeit vor Putin nicht kennt. Denn wenn man ältere Russen fragt, warum sie Putin mögen, sagen bis heute viele, weil das Leben eben vor ihm in den 90er Jahren viel schlechter gewesen sei. Und diese jungen Leute kommen jetzt plötzlich und sagen, uns ist egal, wie es in den 90er Jahren war. Wir waren damals gar nicht da, aber wir leben jetzt und wir haben jetzt Probleme und wir wollen, dass die gelöst werden.
Nawalny twittert, spricht die Sprache der Jungen, das kommt an. Aber was kann Nawalny eigentlich inhaltlich bieten?
Nun, mir scheint, das Hauptproblem ist, dass diese junge Generation, die im Internet surft, online europäische und amerikanische TV-Serien schaut, dass diese junge Generation einfach wenig anfangen kann mit Präsident Putins konservativem Kurs, mit diesem Großmachtkurs. Und da entspricht der moderne, wenn man so will, westlichere, auch Nawalny, natürlich eher den Vorstellungen dieser jungen Leute. Allerdings, das ist mir aufgefallen, bei den Gesprächen in St. Petersburg wissen viele Junge gar nicht so genau, wofür Nawalny jetzt wirklich steht. Er hat zum Beispiel mindestens früher einmal auch mit rechten und nationalistischen Kreisen zusammengearbeitet. Das nehmen diese jungen Leute mit einem Schulterzucken hin und sagen, naja, das war vielleicht mal, wenn sie es überhaupt wissen.
Kann denn eigentlich nur die Opposition profitieren von dieser Politisierung der Jugend in Russland?
Nun, man sollte sich, ich denke, nichts vormachen. Diese jungen Leute, die Nawalny unterstützen, es stammen vor allem aus den Städten, aus den besser gebildeten Schichten, auch aus den reicheren Schichten. Dagegen ist auf dem flachen Land da schon eine andere Stimmung, da tickt die russische Jugend zweifellos anders. Und es gibt auch diverse patriotische Jugendclubs, die Präsident Putin vorbehaltslos unterstützen. Wie genau da die Verteilung zwischen Kreml-treuen und Kreml-kritischen Jugendlichen ist, ist für mich ehrlich gesagt schwer einzuschätzen.
Aber eben, wir haben es in der Reportage gehört, viele Jungen in Russland wollen einen Machtwechsel. Hat Nawalny ganz grundsätzlich gefragt, überhaupt eine Chance mit dieser Unterstützung der Jungen?
Nein, ich denke nicht, und das denken auch die meisten Beobachter in Moskau nicht, dass Nawalny nächstes Jahr Präsident wird. Dennoch scheint mir eben, dass Nawalny langfristig etwas bewirkt in Russland. Diese jungen Leute haben ein ganz anderes Selbstvertrauen, wenn es um politische Fragen geht. Sie haben keine Angst vor Repression, sie haben auch konkrete Forderungen an die Staatsmacht. Und Nawalny kanalisiert eben diese neue Art zu denken und er befeuert sie auch. Und da scheint sich mir schon einiges zu ändern langfristig in Russland.
Danke für diese Informationen, David Nauer in Moskau. 13 Uhr vorbei. Rumänien und Bulgarien sind seit 10 Jahren in der EU. Was hat es ihnen gebracht und haben sie auch der EU was gebracht? Und wenn ja, was? Wir haben die beiden Botschafter im Tagesgespräch gleich hier im 1. und 4. nach den Mittagsschlagzeilen. Fabian Schlupp.
In Manchester sind 3 weitere Personen festgenommen worden im Zusammenhang mit dem Attentat vom Montag. Das teilen die örtlichen Polizeibehörden mit. Weitere Details dazu gibt es noch nicht. In Taiwan dürfen gleichgeschlechtliche Paare künftig heiraten. Mit dem Urteil des Verfassungsgerichts wird Taiwan das erste asiatische Land, das die Ehe zwischen Homosexuellen erlaubt. Die Beschlüsse der Jugendsession sollen nach dem Willen des Bundesrats nicht mehr Gewicht erhalten. Er lehnte den Vorstoß aus dem Parlament ab. Von 123 Petitionen aus Jugendsessionen hat das Parlament bisher 15 als Postulate übernommen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.